Morgen, schön euch wiederzusehen oder euch in die Augen zu sehen zum ersten Mal. Schön, wenn ihr da seid. Und ich freue mich, heute Morgen mit euch gemeinsam in Gottes Wort zu schauen. Und wer mich noch nicht kennt, ich bin der Felix und bin seit letztem Jahr hier in der Gemeinde und darf eine wunderbare Jugend anleiten, was sehr viel Freude macht. Und ich bin nicht alleine gekommen, sondern ich habe noch jemand mitgebracht, weil man zu zweit meistens besser steht. Und zwar mit der Paula zusammen. Und wir haben schon angekündigt, dass wir verlobt sind. Und wir werden am 5. April heiraten. Und dazu, ja. Und dazu würden wir euch gerne einladen, gemeinsam mit uns die Trauung zu feiern, dass ihr Zeuge davon da sein dürft und diesen Tag einfach mit uns gemeinsam genießt. Und dazu herzliche Einladung in die Calvary Chapel nach Siegen, genau am 5. April um 14.30 Uhr. Und danach dürft ihr auch noch einen Kaffee und Kuchen genießen. Wir würden uns freuen, wenn ein paar Gesichter und wenn ihr da seid. Genau. Und noch eine Sache, wir haben eine Wohnung gefunden, also vielen Dank an euch fürs Mitbeten. Und das ist wirklich cool, wir freuen uns sehr darüber. Gerne dürft ihr weiterhin für uns im Gebet einfach einstehen. Genau, Hochzeitsvorbereitung und den Start in die Ehe ist eine großartige Sache, aber auch neu für uns und da freuen wir uns drauf. So, heute Morgen werden wir weitermachen im Markus-Evangelium. Der Andrew ist heute Morgen in Herborn und predigt dort und wir gehen trotzdem weiterhin durchs Markus-Evangelium. Und zu Beginn habe ich eine Frage an euch. Was wirst du, was werdet ihr morgen erzählen, wenn euch jemand fragt, wie dein Wochenende war? Was wirst du antworten, wenn in der kommenden Woche jemand fragt, was hast du vielleicht freitagsabends vor oder was machst du am Sonntag? Wirst du erzählen darüber, was du alles am Samstag sauber gemacht hast und was du vielleicht Neues angeschafft hast, wo deine Fenster wieder strahlen? Oder wirst du völlig ausgelassen davon erzählen und sagen, hey, ich habe mit einer Gemeinde zusammen Gottesdienst gefeiert, Gott angebetet und von Gottes Wort gehört? Wirst du erzählen, ich freue mich darauf, Freitagabend in die Jugend zu gehen, mit anderen jungen, coolen Leuten Zeit zu verbringen und miteinander zu beten. Und ich weiß, wie oft ich diese Frage gestellt wurde in meinem Leben, in meiner Schulzeit und ich weiß auch, was meine Antworten waren. Entweder habe ich gezögert oder drumherum geredet oder war einfach froh, wenn ich Samstagmorgen beschrieben habe, dass der andere gar nicht mehr zugehört hat und ich zu einer anderen Sache gehen durfte. Und ich habe es mir immer wieder vorgenommen und wollte Zeugnis sein, wollte von meinem Glauben erzählen, aber hatte einfach zu viel Angst. Und das ist wirklich traurig und auch wirklich schade. Und ich habe Leute gesehen, die haben das furchtlos gemacht und die wurden ausgelacht, die wurden von anderen ausgegrenzt und waren so, ja, du und deine Familie könnt ja dann sonntags wieder beten gehen, während wir ausschlafen von unserer Samstagsabendsfeier. Und das hat mich schon sehr getroffen. Und wir sehen in der Bibel ebenfalls eine Person, die sich vorgenommen hat, für Gott Zeugnis zu sein. Und hat sogar gesagt, auch wenn ich sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und vielleicht erinnerst du dich an die letzte Predigt von Markus Kapitel 14, wo es darum geht, dass Petrus gesagt hat, auch wenn alle weggehen, so werde ich doch nicht von dir weichen. Und ich gehe sogar für dich in den Tod. Und wir sehen heute, wie diese Geschichte weitergeht und wie diese Geschichte ausgeht. Und ich möchte dich bitten, deine Bibel mit mir auf Markus Kapitel 14 aufzuschlagen. Und wir werden dort ab Vers 53 weitermachen. Und die heutige Predigt habe ich unter dem Titel gestellt, ein Zeugnis des Glaubens. Du kannst ein Zeugnis des Glaubens sein und andere Personen sind ein Zeugnis des Glaubens. Und vielleicht als kurze Wiederholung, wir haben uns angeschaut, wie Jesus in den Garten Gethsemane gegangen ist. Er hat vorher mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert, das Mahl des Herrn gefeiert und wurde im Garten Gethsemane hat er angefangen zu beten mit seinen Jüngern und hat sie immer wieder aufgewacht und gesagt, hey, betet mit mir, betet und schlaft nicht. Und dann ist er davon gegangen und Petrus hat ihn verraten und er wurde abgeführt von dem Hohen Rat. Und an dieser Stelle startet unser Text und ich lese erstmal den ersten Abschnitt und dann gehen wir weiter. Also Markus Kapitel 14 ab Vers 53. Und sie führten Jesus ab zum Hohenpriester und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und Petrus folgte ihm von Ferne bis hinein in den Hof des Hohenpriesters und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden keins. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen: Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach: Antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sehen zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagte: Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Bis hierhin erstmal der erste Abschnitt. Ich würde gerne mit uns noch gemeinsam beten. Gott, ich danke dir, dass wir in dein Wort schauen dürfen. Danke, Herr, dass deine Geschichte mit deinem Sohn einfach darin aufgeschrieben ist. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns lehrst und uns Dinge offenbarst, dass du einfach zu unserem Herzen redest. Und Gott, gib mir einfach die richtigen Worte von dir. Danke dafür. Amen. Die Erzählung, oder wo Jesus unterwegs ist, fängt damit an, dass er von dem abgeführt wird und zum hohen Priester gebracht wird. Und dort waren mehrere Leute anwesend und sie wollten Jesus schnappen. Wir haben das gesehen in Vers 55, dass der Hohe Rat ein Zeugnis gegen Jesus suchte, um ihn zu töten. Und wenn wir eine Seite zurückschlagen, in Anfang von Kapitel 14, dann sehen wir, dass die obersten Schriftgelehrten und die Priester diesen Entschluss schon zuvor gefasst hatten und nur darauf warteten, Jesus zu ergreifen. Und wir lesen dort in Vers 1, dass sie davon berichten, dass sie Jesus mit einer List ergreifen wollten und töten wollten, weil sie wussten, dass das anstehende Passafest quasi die Leute aus der Ruhe bringen könnte. Und deswegen waren sie wie so Wachhunde immer auf der Ausschau, wie können wir Jesus nun schnappen und ihn verurteilen. Und das ist geschehen, dass er abgeführt wurde im Garten Gethsemane und jetzt ist es später Abend und er wird nicht in einen Gerichtshof gebracht, sondern kommt hier in Vers 53 zum Haus des Hohepriesters. Und dort versammelt sich der Hohe Rat, der Sanhedrin, wie er auch heißt. Und das war damals von den Juden die höchste Gesetzgebung, die höchste Rechtsprechung und auch Rechtsdurchsetzung innerhalb der jüdischen Glaubensgemeinschaft. Also die Römer hatten ja das Land besetzt und das heißt, sie haben natürlich über das Land regiert mit ihren Maßnahmen und auch Gesetzen, aber die Juden als Glaubensgemeinschaft hatten durch ihren Hohen Rat Stellvertreter, die das Gesetz der Bibel, also der Tora, lehren durften und auch durchsetzen durften. Und der Hohe Rat steht hier bei mir, bestand aus den obersten Priester und dem hohen Priester. Und es gibt ja 2 verschiedene Gruppierungen, einmal die Pharisäer und die Sadduzäer. Und von den Sadduzäern aus ging der hohe Priester und die Familie, die dazugehörte, und auch der ehemalige hohe Priester, sofern er noch gelebt hat, und auch die verschiedenen Ältesten, also einfach alte Menschen, die angesehen waren und im Glauben mit Gott gegangen sind. Und dann auch die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die das Gesetz studiert haben und auswendig kannten, die meisten Sachen. Und dort sich getroffen haben, im Haus des Hohepriesters. Und das Interessante ist, dass in Kapitel 14 am Anfang schon sagt, dass der Hohe Rat nicht gute Motive hatte, sondern er darauf gewartet hat, Jesus mit einer List zu ergreifen. Es waren keine aufrichtigen Motive, sondern sie waren im Sinne danach zu sehen, okay, wo fängt er an, quasi zu straucheln, dass wir das nehmen können und ihn direkt packen können und verurteilen können. Und es ist eigentlich schade, weil der Hohepriester, der stellvertretend für das Volk zu Gott eigentlich auch eingesetzt ist, nicht integer ist, nicht aufrichtig ist, nicht Gott wohlgefällig und im Sinne des Volkes entscheidet, sondern nach eigenen Motiven und Motivationen sucht und handelt, weil die Sadduzäer eben römerfreundlich waren. Sie haben darauf geachtet, dass die Beziehung zu den Römern immer in guter Verfassung war, weil sie wussten, dass wenn die Juden quasi gegen das römische Volk vorgehen, sie wirklich Schwierigkeiten mit denen haben, ihr Glauben auszuleben und auch die Juden in Schach zu halten. Und somit haben sie immer geguckt, dass sie mit den Römern in guter Beziehung waren. Und wenn da jetzt jemand kam, der die Menschen aufgestachelt hat, der Unruhe ins Volk gebracht hat, das hat denen gar nicht gefallen. Und in diesem Haus oben versammelt sehen wir nun in Vers 54, wie Petrus wieder erwähnt wird. Es wird wie so eingeschoben, dass wir sehen, okay, Petrus wärmte sich am Feuer und war dort mit den Dienern. Und es ist erstmal nichts weiter berichtet, aber das ist wichtig für den nachfolgenden Text, den wir uns heute auch noch anschauen, was Petrus dort am Feuer erlebt und bekommt. Und Petrus ist irgendwie durch Bekanntschaften in diesen Hof des Hohepriesters gekommen. Also der war nicht irgendwie eine arme Maus, sondern der war wohlhabend, der hatte wahrscheinlich auch mehrere Zimmer, also ein größeres Gebäude. Und dort war ein Innenhof, wo sich der Petrus aufgehalten hat. Und ich lese nochmal die Verse 55 bis 59, wo wir da von dem Verhör des Hohen Rat lesen. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden keins. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen: Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, aber nicht mit Händen gemachtes. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Der Hohe Rat oder irgendwelche Menschen haben falsche Zeugnisse vorgebracht oder falsche Zeugen bestimmt, die gegen Jesus aussagen. Und das Interessante ist, laut der Tora braucht es mindestens 2 Zeugen, die übereinstimmen, um jemanden die Todesstrafe aufzulegen oder jemanden die Todesstrafe zu geben. Und diese beiden müssen übereinstimmen. Und wir lesen davon, dass mehrere Zeugen vorkommen und die sich aber widersprechen und nicht übereinstimmen. Und das Interessante ist, okay, erstens mal, sie lügen. Sie sagen Falschwahrheiten oder nicht die ganze Wahrheit, wie wir später sehen mit dem Tempel. Und damit verstoßen sie selber eigentlich schon gegen die 10 Gebote, weil da steht drin, wir sollen nicht lügen, wir sollen immer die Wahrheit sagen und nicht einander was vormachen. Und wenn sogar jemand ein falsches Zeugnis über jemanden ablegt, dann war das so, dass die Strafe, die quasi für diese Verurteilung stand, demjenigen selber gebührt. Also das heißt, wenn sie gesagt haben, okay, hat Gott gelästert, Gotteslästerung, Todesstrafe, dann waren sie eigentlich im Inbegriff, dass wenn das nicht wahr ist und sie dennoch aussagen, sie mit ihrem eigenen Leben auch bezahlen könnten. Und Jesus wird hier angeklagt. Und dann reden sie davon, dass er gesagt haben will, er will diesen Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen, aber nicht mit Händen, sondern andersartig. Und sie verdrehen hier die Aussagen, wie wir im Markus auch im Kapitel 13 schon gelesen haben und auch in den anderen Evangelien sehen, wo Jesus davon spricht, ja, dass der Tempel einstürzt oder einreißt, dass diese Steine nicht mehr aufeinander stehen bleiben und dass ein neuer Tempel quasi wieder kommen wird, aber er spricht nicht von dem physischen, also von dem Gebäude, sondern er spricht von seinem eigenen Körper. Und er spricht davon, dass er einen Wiederauferstehungskörper bekommen wird. Und man merkt, okay, die haben es einfach nicht gecheckt. Die haben nicht verstanden, wovon er redet. Und denken, okay, ich habe da irgendwas aufgeschnappt und ich kann was dazu sagen. Aber sie verdrehen die Sachen und das macht es umso schwerer, die Wahrheit in diesen Halbwahrheiten zu entlarven und festzustellen. Und ab Vers 60 sehen wir Jesus' Reaktion darauf. Der Hohepriester stand auf, also die haben gesessen oder gelegen. Er macht sich groß und tritt auf Jesus hinzu und spricht zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Und wir sehen erstmal Jesus in Vers 61, dass er schweigt und nichts antwortet. Jesus verteidigt sich nicht gegen diese unwahren Anschuldigungen und sagt nicht, oh, jetzt muss ich meine Gerechtigkeit wiederherstellen oder dass die Leute wirklich das nicht über mich denken, sondern er schweigt still. Und er vertraut in diesem Moment auch einfach auf Gott. Wenn man sich nicht verteidigt, ist man sich eigentlich dessen bewusst, dass man auch nichts Falsches getan hat, gegen den man sich ausdrücken muss oder gegen den man vorgehen muss. Und er vertraut darauf, dass Gott es schon machen wird. Dass das, was die Juden eigentlich vorhaben, sowieso geschehen wird, dessen ist es Jesus bewusst. Aber er braucht sich nicht auf solche Kleinigkeiten, sage ich mal, eingehen, sondern er weiß, worauf er antworten soll. Als wir das sehen, was der Hohepriester dann sagt. Vers 61, wieder fragte ihn der Hohepriester und sagt zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Der Hohepriester, der muss wirklich regelrecht so verzagt sein, so völlig aus dem Häuschen und so, checkst du es nicht, Jesus? Weißt du nicht, was diese Leute gegen dich sagen? Wieso antwortest du nicht? Und diese pure Verzweiflung, finde ich, kann man schon dieser Erzählung abspüren und nachempfinden, weil er wieder aufsteht und ihn quasi beschuldigt und anfragt, hey, warum sagst du nichts dazu? Und er klagt ihn an mit dem, was offensichtlich ist, zumindest wie wir es aus dem Evangelium sehen, und fragt ihn, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus antwortet, ich bin's, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Jesus offenbart zum allerersten Mal öffentlich und vor dem ganzen Hohen Rat, dass er selbst Gott ist. Er lässt anklingen, ich bin's, ich bin Gott. Und ich bin der Christus. Er sagt hier, ich bin der Messias, Christus ist einfach die griechische Übersetzung dafür, ich bin der Messias, der kommen wird, der Gesalbte des Herrn, der, von dem das ganze Alte Testament, von dem unsere Vorfahren Jahrtausende lang gesprochen haben. Und eine Salbung ist einfach eine Berufung oder eine Zubereitung für eine besondere Aufgabe im Dienst oder für Gott selber. Man hat Könige gesalbt, man hat Priester gesalbt, man hat Propheten gesalbt im Alten Testament, um sie auf ihren Dienst vorzubereiten. Und Jesus sagt selber hier, ich bin der Verheißene, der Gesalbte, der kommen soll. Ich bin der rechtmäßige Erbe des davidischen Königreichs. Ich bin wirklich der Priester, der Hohepriester, der kommen sollte. Und ich bin der wahre Prophet, auf den alle warten. Ich bin der Herr und der Christus. Ich bin Gott und der Verheißene. Und diese Selbstoffenbarung Jesu belastet ihn natürlich komplett, weil er sagt damit, ja, du hast recht, ich bin Gott selbst. Und wir haben davor gelesen, wenn ihr euch daran erinnert, in Markus Kapitel 8, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und die miteinander gesprochen haben. Und dann hat er die Jünger gefragt und Petrus, für wen haltet ihr mich? Und Petrus hat zu ihm gesagt, du bist der Christus. Und Jesus hat ihn versichert, hey, behaltet das mal noch für euch. Das soll nicht so publik werden, weil meine Zeit noch nicht gekommen ist. Aber nun ist die Zeit gekommen, wo Jesus das offenbaren darf. Und er sagt nicht nur, ich bin's, sondern er geht noch weiter und sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und dafür ist es gut, wenn wir ins Alte Testament schauen, und zwar Daniel Kapitel 7, Vers 13, ich habe es auch mitgebracht auf der Folie. Da wird nämlich von diesem Menschensohn schon mal gesprochen. Und ich lese erstmal Vers 13 vor. Ich sah in den Nachtengesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zum Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Hier ist die Rede davon, dass jemand in einem Gesicht, in einem Traum oder Vision gesehen hat, wie ein Sohn des Menschen, also eigentlich eine komplizierte Beschreibung für Mensch, für Menschensohn, also ich bin ein Menschensohn, ich bin von einem Menschen der Sohn. Aber es war die Beschreibung dafür, dass dieser Menschensohn, der hier erwähnt wird, eben nicht ein normaler Mensch ist, sondern dass er gelangte bis zum Hochbetagten. Und dieses Wort hochbetagt ist einfach ein Ausdruck dafür für Gott selbst. Die Juden haben Ehrfurcht vor dem Namen Jahwe gehabt, weswegen sie sich andere Formulierungen immer wieder nicht ausgedacht haben, aber gebraucht haben, um Gott zu beschreiben. Und dasselbe lesen wir hier auch, wo Jesus antwortet nochmal zum Hohepriester: Ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht. Und der Macht selber ist Gott. Ihr werdet mich sehen, sitzen zur Rechten Gottes, sagt er. Weil nämlich, nochmal zurück zu Daniel, Vers 14, geschrieben wird, wer dieser Menschensohn eigentlich ist. Und ihm, also diesem Menschensohn, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker und Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Menschensohn, dann sagt er damit, ich bin der ewige König. Ich regiere mit Gott zusammen in einem ewigen Königreich und nicht, was ihr euch hier aufbaut. Und er sagt, ich habe Vollmacht, sitzen zur Rechten, sagt er damit, ich habe Vollmacht zu richten in Ewigkeit. Ihr werdet mich richten sehen über jeden Mensch, über jedes Knie auf dieser Erde. Und der Hohepriester klagt Jesus an, aber eigentlich checkt er gar nicht, dass er selber der Angeklagte ist. Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Und dann wird Jesus neben Gott selbst sitzen. Und er sagt, auch wenn er ist sich dessen bewusst, was passieren wird, auch wenn ihr mich umbringt, werde ich in Ewigkeit über euch richten und ihr werdet dann meine Herrlichkeit erkennen. Das drückt er aus oder deutet er an mit und kommen mit den Wolken des Himmels. Und das Ganze geschieht vor dem Hohepriester, demjenigen, der eigentlich erkennen sollte und als erstes anfangen sollte zu jubeln, der schreit, Halleluja, endlich ist es soweit. Endlich haben wir den Sohn des Menschen, den Erlöser selbst, den Retter der Erde vor uns. Aber er reagiert leider anders. Vers 63, da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage, und die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Der Hohepriester sagt, was brauchen wir weitere Zeugnisse? Ihr habt selber gehört, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Messias, der Christus, der kommen soll. Ich bin derjenige, der Israel retten wird, der Israel Erlösung bringen wird und der euch wieder mit Gott in eine Beziehung bringt. Ich selber, der Menschensohn, werde in Ewigkeit regieren, weil mir gehört die Macht, die Ehre und die Anbetung aller Völker. Und die Todeslust des Hohepriesters und des Hohen Rates wird hier ausgedrückt. Ihr habt die Lästerung gehört. Und er zerreißt sein Obergewand, was er anhatte als Zeichen der Entsetzung darüber, dass jemand Gott gelästert hat. Und sie fangen an, ihn anzuspucken und ihn zu schlagen, aber nicht einfach nur so, sondern sie verhüllen sein Gesicht. Und wenn man nicht sieht, wo jemand einen schlägt, dann kann man sich auch nicht auf die Schläge vorbereiten. Vielleicht habt ihr schon mal American Football gesehen. Wenn die Leute rennen und diesen Ball fangen wollen und dann nicht sehen, wie jemand kommt, der den tackelt, die werden so auch, also wirklich weggenommen, weil die nicht wissen, wo schlägt der andere in den Körper ein. Und wenn die sehen, okay, da kommt jemand, dann kann ich mich anspannen und mich reinlegen mit der Schulter und habe eine Chance zu überwältigen oder zu gewinnen. Und was sie machen, ist einfach, sie lassen all ihren Frust, all ihre Ärgernis darüber aus und schlagen ihn. Die Diener vom Hohen Rat, die von dem Haus, schlagen auf Jesus ein. Und die Geschichte endet erstmal hier, bevor sie dann weitergeht, weil wir den Einschub bekommen über Petrus. Was war mit Petrus geschehen in der Zwischenzeit? Wir haben davon gelesen in 54, dass Petrus im Hof war und dass er sich gewärmt hatte. Und jetzt kommt Petrus wieder zu Gesicht oder wird uns berichtet. Und ich lese Vers 66 bis 72, um die Geschichte besser zu verstehen. Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Märkten des Hohenpriesters. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach, auch du warst mit Jesus dem Nazarener. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden, dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wiederum und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache ist dem gleich. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Da krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann an zu weinen. Petrus ist in diesem Hof des Hohenpriesters und hält sich da auf. Und er verleugnet Jesus dreimal, so wie wir es gelesen haben, was Jesus zu ihm gesagt hat, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er grenzt sich gegenüber den Hofbeamten ab und sagt, ich weiß nicht, was du damit meinst, ich kenne diesen nicht, von dem du redest. Und Petrus ist wirklich mutig, er ist bis zum Hof des Hohenpriesters mitgegangen, hat sich aufgemacht und will zuschauen, was mit Jesus passiert. Und aufgrund dessen, dass Petrus mit ihm redet, verrät ihn das, dass er eigentlich ein Galiläer ist, dass er zu Jesus gehört. Und hey, wie schön ist das, wenn Menschen mit uns reden und sie sagen, warte mal, so wie du redest, du musst hier einer von den Jesus-Nachfolgern sein oder von den Jesus-Freaks, wie man vielleicht vor ein paar Jahren gesagt hat. Es ist doch eigentlich schön, wenn unsere Sprache uns verrät, dass wir anders sind als die Welt, als das Volk, was redet. Aber Petrus ist so überwältigt davon, dass er sagt, nee, ich kenne den nicht. Und er verflucht sogar sich selbst. Er verflucht nicht Gott, aber er verflucht sich selbst und sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Aber er spricht den Namen Jesus nicht aus. Und es ist eine Steigerung zu sehen. Als erstes wird er von der Frau persönlich angesprochen. Dann spricht die Gruppe um ihn drumherum. Und zum Schluss kommt diese Selbstverfluchung, dieses Abschwören dessen, dass man jemanden kennt. Und wir sehen Petrus Menschenfurcht. Wir sehen, dass Petrus einfach Angst hat davor, was für Konsequenzen auf ihn warten, wenn er zugibt, dass er Jesus kennt. Und vielleicht versteht ihr noch die Geschichte von Anfang, wo ich gesagt habe, wie ich in der Schulzeit reagiert habe, wenn mich Leute gefragt haben, was ich am Wochenende gemacht habe. Ich hatte Angst, dass Menschen erkennen, ich habe irgendwas mit diesem Jesus zu tun. Und ich war nicht in der Nähe eines Gerichtshofs, wo ich wusste, was für Folgen auf mich warten werden. Und wenn wir die Geschichte nicht im Markus-Evangelium lesen, sondern mal zu Lukas blättern, dann sehen wir, was in dieser Geschichte am Ende noch passiert. Und ihr dürft gerne Lukas 22, Vers 61 aufschlagen. Nach der dritten Verleugnung von Petrus über Jesus geht Petrus fort. Und wir lesen dort in Lukas 22, 61, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich bin davon überzeugt, dass nicht das Kreischen des Hahnes Petrus darauf aufmerksam gemacht hat, dass er gesündigt hat, dass er Jesus verleugnet hat. Sondern ich glaube, dass dieser Blickkontakt zu Jesus ihn daran erinnert hat, was er gesagt hat. An demselben Abend, ist noch nicht mal eine Woche her oder zwei Tage her, sondern es sind ein paar Stunden her. Und Petrus fängt an zu weinen, weil er weiß, ich habe hier einen Fehler gemacht. Und wir haben davon gehört, wie Petrus sagt, hey Jesus, auch wenn alle dich verlassen, ich bin bereit für dich zu sterben. Und Petrus dachte von sich selbst, ich schaffe das, auch wenn alle anderen Jünger, auch wenn die anderen 11 von dir abfallen, ich gehe mit dir. Und er ist mitgegangen, aber er war halt nur ein Beobachter und kein Teilhaber. Er dachte, wenn alles um ihn drumherum zerfällt, dass Petrus selber stehen bleiben könnte. Und ich denke, dass Petrus sich daran erinnert, was Jesus zu ihm gesagt hat, in der Ministry, in dem Dienst, wo er mit Jesus unterwegs war. Und in Markus 8, 38 predigt Jesus über die Nachfolge. Und er spricht darüber, wie man ihm selber nachfolgen kann. Und dann sagt er, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Jesus wird durch Blickkontakt, durch die Begegnung mit Gott an sein Verhalten erinnert und erkennt, dass er eine Grenze übertreten hat, dass er einen Schritt zu weit gemacht hat und nicht nur einmal, sondern zwei oder dann das dritte Mal in die falsche Richtung. Und das Schöne ist, diese Geschichte endet nicht hier in Markus 14, sondern sie geht noch weiter. Jesus wurde verurteilt, ist gestorben am Kreuz von den Römern und wurde begraben. Und nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden und ist seinen Jüngern begegnet. Und er ist Petrus einmal persönlich begegnet und hat mit ihm gesprochen. Und hat ihm dann die Möglichkeit gegeben, auch als er den Jüngern öffentlich begegnet ist, mit ihm zu reden und ihn zu fragen, Petrus, liebst du mich? Und Petrus kann antworten und sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus gibt ihm den Auftrag, weide meine Lämmer, kümmere dich um meine Schafe, kümmere dich um meine Leute, die mir nachfolgen. Und er fragt ihn das noch 2-mal und Petrus hat die Möglichkeit, quasi das Vergehen, was er gemacht hat, wieder gut zu machen. Es geht nicht darum, dass es hier um Werksgerechtigkeit geht, dass wir quasi jede Lüge oder jede Sünde, jedes Böse, was wir getan haben, wieder gut machen müssen, indem wir uns anstrengen und sagen, okay, ich habe denjenigen beklaut, jetzt beschenke ich ihn, sondern es geht hierbei um Petrus sein Herz. Er hat Jesus öffentlich verleugnet und gesagt, ich kenne dich nicht. Und er hat diese Wiederherstellung mit Gott erleben dürfen. Und das Schöne ist, dass Gott uns diese Wiederherstellung geben möchte. Er möchte nicht sagen, okay, hey, du bist verloren, du bist gescheitert, sondern er möchte mit uns in diese Wiederherstellung reingehen. So wie Petrus 3-mal verleugnet hat, hat Gott ihn wieder 3-mal hergestellt. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich in eure Gesichter sehe, dass hier keiner ist, der Jesus nicht verleugnet hat. Mich eingeschlossen. Wir sind alle Sünder, die verloren gehen. Keiner von uns ist gerecht. Und das ist hart. Weil das heißt, auf der anderen Seite, wenn wir verloren gehen, braucht es etwas, wodurch wir gerettet werden. Und Jesus hat an diesem Kreuz wie so eine Brücke geschlagen zu uns Menschen und hat gesagt, ich möchte dir helfen, deine Verlorenheit wieder aufzurichten. Ich möchte mit dir gehen und dich begleiten darin, dass du nicht von mir absagst, sondern dass du für mich ein Zeugnis bist in deinem Leben. Ich möchte dich gebrauchen, um anderen Menschen von mir zu erzählen. Petrus war ein Gründer der ersten Kirche. Er war für Jesus unterwegs und hat mit seinem Leben von dem Zeugnis gegeben, was er gesehen und gehört hat. Und wenn wir diese beiden Geschichten nochmal aus Markus 14 vor dem Hohen Rat und die Verleugnung von Petrus miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass Jesus sich der Demütigung stellt, dass Jesus sich der Anschuldigung stellt, aber die Wahrheit zugibt. Und Petrus, selbstsicher wie er war, hat alles verleugnet und hat rumgelogen und wurde weich, um sich selbst einen Ausweg zu suchen. Und wir sehen einen Unterschied oder einen Kontrast, der eigentlich nicht größer sein könnte. Jesus wahrt seine Integrität und das kostet ihm das Leben. Und Petrus verliert seine Integrität, seine Aufrichtigkeit, um seine Haut, um sein eigenes Leben zu retten. Aber letzten Endes gewinnen tut er nichts dadurch. Wir haben gerade Markus 8, 38 gelesen, wo es darum geht, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, wer sich meiner schämen wird, dessen werde ich mich auch schämen. Und das Interessante ist, dass ein paar Verse weiter vorher Jesus von der Nachfolge redet, die er fordert. Er sagt in Vers 34, 8, 34, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner schämt und meiner Worte schämt und so weiter und so weiter. Jesus sagte von, wenn ihr euer Leben nicht verliert um meinetwillen, dann werdet ihr euch irgendwann schämen um mich. Weil ihr nicht mich an erste Stelle stellt in eurem Leben, sondern weil ihr nach eurem Leben trachtet, nach was mir gut tut, was ich jetzt brauche in diesem Moment. Und Petrus brauchte diese Demütigung, dass er erkennt, ich bin nicht derjenige, der für Jesus stirbt, sondern ich brauche Jesus, weil Jesus für mich starb. Und das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium, von dem wir lesen. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann steht er vor dich und sagt stellvertretend, wie er zu Petrus gesagt hat, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich möchte mit dir zusammen leben. Magst du mitkommen? Und wenn du Jesus schon kennst, dann darfst du ein lebendiges Zeugnis für ihn selbst sein. Du darfst durch Jesu Kraft den Mut haben, von ihm Zeugnis zu geben. Und ja, wir werden straucheln, wir werden Fehler machen. Es wird nicht immer wieder klappen. Wir werden uns Sachen vornehmen und sie dennoch nicht schaffen. Aber das Schöne ist, dass die Bibel uns nicht davon berichtet, dass es Menschen gab, die Helden waren ohne Fehler, sondern dass es Menschen gibt, die Glaubenshelden waren mit Fehlern. Und wie viel mehr kann uns das ermutigen zu sehen, dass auch ein König David nicht perfekt war, sondern fehlerhaft. Und Gott ihn trotzdem gebraucht hat, um zu Menschen zu reden, um zu uns zu reden noch heute, um mit ihm Geschichte zu schreiben. Und zuletzt möchte ich euch aus Markus 2, Vers 17 weitergeben, weil das ist der Vers, der die Nuss knackt. Jesus sagt in Markus 2, 27, 2, 17, Jesus, ja, Markus 2,17. Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Petrus, seine Buße war sichtbar, als er angefangen hat zu weinen. Er hat selber erkannt, ich bin fehlerhaft. Ich bin nicht gerecht, sondern ich bin ein Sünder. Und ich brauche Jesus, um zu leben, um mich selbst wieder anzunehmen. Und diese Wiederherstellung, von der ich heute mit euch ein bisschen drüber geredet habe, die kann geschehen auch in deinem Herzen. Und wir können zu Gott reden und sagen, hier bin ich und gebrauche mich. Und hilf mir wieder aufzustehen, auch wenn ich hinfalle, weil ich weiß, du liebst mich und ich auch zu dir sagen kann, Herr, ich liebe dich, du weißt das. Hilf mir dabei, das Tag für Tag zu entdecken und zu erleben. Und ganz zuletzt möchte ich ein Bild mitgeben. Ich liebe Knoblauch im Essen. Und jeder, der nicht mit mir gegessen hat, der wird mich an diesem Geruch erkennen, dass ich Knoblauch gegessen habe. Und Petrus wurde von anderen Menschen dafür von erkannt, dass er zu Jesus gehört. Hey, wenn wir Jesus nachfolgen, dann muss die Welt uns an diesem Geruch, an diesem Wohlgeruch, wie die Bibel beschreibt, das kann duften, muss nicht Knoblauch sein, dann wird sie uns daran erkennen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir in der Welt umhergehen in dieser Woche und Menschen gar nicht fragen brauchen, was hast du am Sonntag gemacht, sondern Menschen sehen, diese andere Person ist in Begegnung mit Gott selbst. Das wünsche ich mir für mein Leben und für das Leben jeder andere. Und lasst uns einfach dieses Zeugnis des Glaubens sein, in der Gewissheit, dass Jesus dich liebt und es gut mit dir meint und wir diese Chancen Tag für Tag bekommen. Ich bete. Jesus, danke dir, dass wir von dir lernen dürfen. Und danke dir, dass du für uns gestorben bist. Danke Gott, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns begegnest. Herr, danke, dass du wahrhaftig lebst und noch heute auch lebendig bist. Gott, und ich danke dir, dass du uns immer wieder diese Begegnung ermöglicht. Herr, danke, dass du so gnädig zu uns bist und uns immer wieder eine Chance gibst. Herr, ich bitte dich wirklich, dass wir furchtlos leben dürfen, in der Gewissheit, dass wir den König aller Könige auf unserer Seite haben. Und Herr, ich bitte dich für diejenigen, die dich nicht kennen, die noch nicht mit dir gehen, Herr, dass du wirklich ihr Herz aufmachst und sie dieser Einladung folgen, dass du für jeden gestorben bist. Danke dafür. Wir wollen um deinen Segen und um deine Führung bitten in unserem Alltag. Amen.